Ja, herzlich willkommen, liebe Damen, zur Premiere. Sie sind heute quasi live dabei. Bewegende Frauen. Aida, Kitschi und ich, wir haben uns zusammen telefoniert und Aida sagte, Mensch, könntest du dir vorstellen, dass wir sowas zusammen machen? Und jetzt sind wir heute Abend hier und ich muss ganz ehrlich sagen, Gänsehaut. Ich freue mich total, dass so viele Frauen gekommen sind und dass wir so tolle Gäste haben. Wir holen ja heute Frauen auf die Bühne, die mit ihren Lebenswegen, mit ihrem Mut und mit ihrem Engagement ganz besonders inspirieren, ob es jetzt in der Politik ist, ob es in der Medizin ist, in der Kultur oder einfach mitten im Alltag. Ich denke mal, das wird ein ganz persönlicher Abend. Ich hoffe, dass das so ein bisschen netzwerkmäßig ist, dass man sich zusammenschließt, weil diese Stutenbissigkeit, die Frauen ja so ein bisschen angelastet wird, so nach dem Motto, man lässt keine andere Frau neben sich groß werden. Ich hoffe, dass wir das mit diesem Abend schaffen, dass das der Vergangenheit angehört. Ich glaube, wenn wir gemeinsam Dinge tun, zusammenhalten, dann kann da was ganz Großes draus entstehen. Und deshalb, ja, herzlich willkommen heute Abend hier bei Bewegende Frauen. Wir haben heute Abend vier Frauen eingeladen. Das sind vier ganz unterschiedliche Lebenswege, über die wir natürlich hier auf der Bühne auch gleich reden wollen. Und jede von ihnen bewegt auf ihre ganz eigene Art und Weise Menschen in unserer Region. Mein erster Gast sorgt dafür, dass Hannovers Bahn nicht nur Rollen, sondern auch die Menschen dahinter gesehen werden. Ich begrüße ganz herzlich die Arbeitsdirektorin und Üstra-Vorständin Denise Hein. Herzlich willkommen. Eigentlich müsste sie auch alle begrüßen, weil sie ist ja sozusagen die Hausherrin hier. Mein nächster Gast begleitet Menschen in ihren schwersten Momenten des Lebens und schenkt ihnen Würde, Wärme und Worte. Sie ist Palliativkrankenschwester und Verlegerin Niki Friedrichsen. Herzlich willkommen. Mein nächster Gast ist Tina Voss. Sie ist Unternehmerin, sie ist Autorin, sie ist Podcasterin. Ich habe gehört, sie lernt jetzt gerade kochen. Und obendrein ist sie noch Honorarkonsulin von Norwegen. Sie ist ein richtiges Multitalent mit nordischem Touch und sie ist dazu unglaublich witzig. Und ich freue mich, dass sie hier ist. Tina! Und Sie merken schon, sie hat ihren eigenen Fanclub dabei. Hallo Tina. Und jetzt freue ich mich sehr auf Aida Kirchi. Sie bringt Kultur zum Klingen, verbindet Menschen mit Musik und mit ganz viel Engagement. Schön, dass sie da ist. Sängerin und Kulturakteurin Aida Kirchi. Ich springe jetzt heute Abend so ein bisschen hin und her mit du und sie, weil ich kenne einige der Frauen schon ganz viele Jahre persönlich und ein paar halt nicht, also deshalb nicht wundern. Ich weiß schon, was ich sage, nur Frau Hein, wir kennen uns noch nicht so lange, deshalb. Also Üstra Arbeitsdirektorin und Vorständin in einem Beruf, wo man jetzt normalerweise ja wahrscheinlich eher sagen würde, das ist doch so typisch Mann. Ist das immer schon so ein Wunsch gewesen oder wie ist es zu diesem Beruf überhaupt gekommen? Denn Sie sind ja von Anfang an hier bei der Üstra auch schon gewesen.
Ja, ich habe tatsächlich vor einem Monat mein 30-jähriges Dienstjubiläum hier gehabt. Und ich habe jetzt gerade das Kükenstadium verlassen für Üstra-Dimension tatsächlich, weil wir unfassbar viele sind, die schon sehr lange im Unternehmen da sind. Also von daher 30 Jahre kann man vielleicht erahnen, nicht so ein Selbstläufer gewesen, hat ein bisschen gedauert, aber es war nicht der Plan. Ich habe ganz normal als Auszubildende angefangen, Bürokauffrau gelernt und tatsächlich habe ich mir vorgenommen, weil ich bin auch Unternehmenskind im Sinne von, ich glaube, vierte Generation mittlerweile. Und habe gesagt, ja, ich bleibe mal so 2 Jahre bei der Üstra, die machen ja eine tolle Ausbildung und dann gehe ich aber. Das ist ja irgendwie alles komisch, wenn du so viele Familienmitglieder hier hast. Hat nicht so geklappt mit, ich bleibe nur 2 Jahre und dann tatsächlich über viele Stufen, viele Jahre hinweg mich in eine Position gebracht sozusagen, indem ich für die Gewerkschaft auf Vorschlag der Gewerkschaft in die Arbeitsdirektion im Vorstand gewählt worden bin. Und dazu gehört dann auch der Betrieb und das sind dann so 2/3 der Üstra. Ist schon geil. So.
Wie sieht das denn mit den Herausforderungen aus als Frau? Ist es dann teilweise auch schwierig, wenn Männer dann eigentlich auch ganz gerne den Job hätten und dann kommt man da als Frau daher und sagt, nö, das mache ich jetzt, Jungs?
Ich bin ein von Glück geküsstes Kind, sage ich immer so schön, weil ich da total einen blinden Fleck habe. Es interessiert mich einfach nicht. Also das ist mir schon natürlich begegnet, aber ich habe die nicht verstanden. Ich sagte, aber ja, aber irgendwie, ich kann es doch. Was ist jetzt dein Problem? Also das war, ist glücklich. Ja. Das war mir aber zu dem Zeitpunkt immer nie bewusst, tatsächlich. Das wird mir jetzt bewusst, wenn ich so drauf angesprochen werde, wie das so ist und mit was für Herausforderungen ich zu kämpfen hatte. Habe ich bestimmt, für mich selber habe ich das nie so wahrgenommen, weil ich da keine Energie reingegeben habe. Das hat mich nicht interessiert. Mir ging es um die Sache, mir ging es um die Östra und ich war sicher, dass das, was ich tue, das Richtige für dieses Unternehmen ist und dabei bin ich geblieben bis heute.
Wo sehen Sie denn so die weiblichen Stärken in der Führung in einem Beruf? Gibt es da Unterschiede und wenn, welche?
Also ich musste gerade schon ein bisschen lachen. Wir sind ja unter uns, ne? Also sozusagen. Und das mit dem auch so Thema Stutenbissigkeit, das, ich kenne das nicht. Ich, also mit den größten Idioten, mit denen ich zusammengearbeitet habe, es waren Männer und es waren nicht Frauen. Also von daher glaube ich ganz klar, dass alles so seine Vor- und Nachteile hat. Wenn man mich fragt, wer die bessere Führung gewährleisten kann, sind das in meinen Augen Frauen.
Warum?
Also ganz klar durch die Fähigkeit, erstens viel besser über den Tellerrand hinwegblicken zu können und Dinge wahrzunehmen. Also was nützt mir eine Führungskraft, die mir nicht zuhört, die mich nicht hört und ganz klischeehaft, wo ich glaube, das ist eben einfach kein Klischee, ich glaube, dass Frauen es viel besser können, zuzuhören und nur wenn man ehrlich in der Lage ist, Dinge wahrzunehmen und zuzuhören, kannst du auch die besten Lösungen für die Probleme finden und von daher, ich glaube, Frauen viel besser die Fähigkeiten haben, zu erkennen, was andere können und sie zielorientierter und besser einzusetzen an den Stellen, wo sie vielleicht doch hingehören. Ich halte sie für wesentlich effektiver als Männer, aber ich mag Männer trotzdem.
So ist es. Wir mögen alle Männer, so ist das jetzt mal nicht. Aber wo wir gerade dabei sind, Tina Voss ist ja auch hier bei uns mit in der Runde. Du hast ja auch ein Unternehmen aufgebaut. Das gab es so in der Form irgendwie noch nicht, fand ich, als du das gemacht hast. Wie war das denn für dich?
Ja, da würde ich, so wie Denise das gesagt hat, da wäre ich total dabei, weil ich hatte kein Gefühl für Risiko. Also es war klar, ich will das selber machen, wie mache ich das? Da muss man sehr fleißig sein und dann fängt man halt einfach an. Und dann stellt man die Leute ein, die man gut findet, wo man sagt, die können was, die ticken ähnlich und naja, es waren dann am Ende fast nur Frauen. Bei uns sind die Männer die Exoten. Die halten das auch gut aus, aber deswegen das Wort Stutenbissigkeit, ich kenne das Wort, aber ich kann das überhaupt nicht fühlen, weil ich fand es immer großartig, die Frauen bei uns groß zu machen. Meine Nachfolgerin, die das ja mittlerweile macht, ist ja erwartungsgemäß auch eine Frau. Und wir haben Teamleiterinnen und es sind immer, immer die Frauen gewesen. Ich kann das nicht fühlen, jemanden nicht groß werden zu lassen. Das hat aber viel mit dem eigenen Selbstverständnis zu tun.
Wollte ich gerade sagen, weil ich kenne das auch überhaupt gar nicht. Ich freue mich auch immer sehr, wenn jemand zu mir kommt, wenn es eine Frau ist, wenn man die irgendwie in irgendeiner Form fördern kann und ja so ein bisschen anlernen kann. Aber ich habe auch am eigenen Leib erlebt, dass es Führungskräfte gibt und das waren in dem Fall leider Frauen, die ganz klar gezeigt haben, andere Frauen neben mir lasse ich nicht groß werden. Also das fand ich immer sehr schade, aber da bist du als Frau manchmal auch machtlos.
Ja, das ist wahrscheinlich das Problem, dass ich es nicht kennengelernt habe, weil ich bin ja seit 30 Jahren selbstständig und ich habe mir immer das Umfeld gemacht, in dem ich mich wohlgefühlt habe. Ich hatte keine Führungskraft, der ich hinterherlaufen musste, sondern ich war halt immer nur ich selber. Also das war recht einfach, weil es gab niemanden, der weggebissen werden musste oder irgendwas. Und von daher, also ist diese Luxussituation in meinem Leben so, dass ich es nicht fühlen kann. Ich habe jetzt einen alten weißen Mann, wie du weißt, und der beißt mich jeden Tag weg, aber das ist Teil des Projekts.
Dietmar Wischmeier, ich glaube, von dem sprichst du. Kennen alle wahrscheinlich auch aus dem Fernsehen oder von Radio FFN. Da ist er der kleine Tierfreund oder Günther der Treckerfahrer. Und ihr macht gemeinsam einen Podcast. Deshalb sagte ich schon, du bist ein echtes Multitalent. Du machst irgendwie alles. Ich weiß nicht, dein Tag hat mehr als 24 Stunden.
Ja, ein paar Sachen mache ich ja nicht mehr. Also meine Nachfolgerin ist, und das muss man fairerweise sagen, deutlich besser als ich. Also habe ich dann auch gesagt, muss ich den Posten räumen. Sonst macht es ja keinen Sinn, dass ich da auch noch den ganzen Tag rumgeistere wie so eine Oma durch den Laden. Und ich bin da noch so 2 Tage in der Woche und sage, wenn ich euch was helfen kann, dann sagt Bescheid. Aber es gibt nichts für mich zu tun, weil sie ist da, sie ist richtig gut. Und ich gucke die manchmal an und denke, ja, das hätte ich so nicht hingekriegt. Also das ist schon cool.
Also ein gutes Gefühl, glaube ich, ne? Wenn man jemanden hat, der dann arbeitet und der das Ganze dann auch so und gut weitermachen.
Zum Thema Männer muss man dann sagen, also wir sind öfter mal gefragt worden, ob wir mal Vorträge halten wollen über Nachfolge. Und da habe ich gesagt, machen wir gerne, aber die, die im Publikum sitzen und die es interessiert, wenn es die Senioren sind, brauchen sie ein kleines Ego, weil ein großes Ego duldet keinen Nachfolger. Und man muss ein kleines Ego haben, um zu sagen, das macht jemand anders, jünger und besser als ich. Und deswegen brauchten wir nie Vorträge halten, weil dann sagten die Anfragen dann immer, ach so, und da war es vorbei.
Ich freue mich auch sehr, dass Niki Friedrichsen hier bei uns ist. Sie ist Palliativkrankenschwester und Verlegerin und wir kennen uns schon viele, viele Jahre, weil Niki im Hospiz Luise gearbeitet hat in Kirchrode und eine ganz wunderbare Arbeit gemacht hat mit diesem ganzen großen Team. Jetzt ist sie da leider nicht mehr.
Ich bin ja nur Verlegerin und aus dem Hospiz weggegangen, weil mein Mann nach Singapur gegangen ist. Also mein weißer Mann ist nach Singapur gegangen für einen Job, Hochleistungsmanager bei Continental. Und ich habe dafür meinen Job liegen lassen, mein Ehrenamt und alles und habe gesagt, ja klar, ich komme mit. Und war nicht so gut, wie ich gedacht habe für mich. Und ich war froh, dass ich meinen kleinen Verlag hatte. Und jetzt bin ich aber zurückentsendet sozusagen zum 30. September. Und dann werde ich wieder als Koordinatorin für ambulante Hospizdienste arbeiten können. Und das dann in Schleswig-Holstein. Und da freue ich mich sehr drauf, endlich wieder so mit echten Menschen. Das ist total cool.
Was ich toll finde, ja, darf ruhig geklatscht werden. Das ist ein super Job. Als ich Niki eingeladen habe, weil sie eben auch einen ganz tollen Verlag hat mit tollen Büchern, über die sprechen wir natürlich auch noch, da hat sie gesagt, oh, da bin ich eigentlich in Singapur, weil da fliegen wir eigentlich schon zurück. Und dann hat sie gesagt, nee, weißt du was? Wenn ich für mich mal was machen kann, für mich als Frau, ja, dann muss er halt alleine nach Singapur fliegen. Ich fliege hinterher. Wie hat er darauf reagiert?
Er hat kurz mal geschluckt, aber nur ganz kurz. Und dann weiß er, dass mein Verlag mir wichtig ist und meine Arbeit, die ich mache. Und dann haben wir uns geeinigt, dass ich morgen fliege. Also ich fliege jetzt morgen nach Singapur.
Danke, dass du hier bist. Finde ich total schön.
Danke für die Einladung.
Niki, ich muss von dir jetzt noch mal ganz kurz wissen, es arbeiten ja in Pflegeberufen überwiegend Frauen. Und oft ist es ja so, dass so die gesellschaftliche Anerkennung, ich meine, ja klar, zu Corona-Zeiten wurde kräftig geklatscht, aber so mit der Anerkennung sieht es ja irgendwie nicht so dolle aus. Was bedeutet es für dich als Frau, auch sichtbar zu werden in diesem Feld?
Also das Sichtbarwerden war mir eigentlich gar nicht so wichtig, weil ich schon mit 16 wusste, dass ich Krankenschwester werden will. Und für mich war es eher wichtig, ich bin auch, glaube ich, eher so der Typ von meinem Job her, dass ich lieber andere Leute strahlen lasse. Und ich habe ja die letzten Jahre die Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Und also bei uns in der Pflege ist es ja auch eigentlich gar kein Thema, wenn du eine Frau bist, weil wir halt überwiegend Frauen in der Pflege sind. Und in Zukunft sind wir eigentlich überwiegend niemand mehr da, weil keiner mehr pflegt. Also das ist ja einfach so, dass wir da in den Abgrund blicken. Und ich sehe halt auch selbst im Hospizbereich, wo wir immer viele KollegInnen hatten, also wir haben tatsächlich ja auch Männer, dass es immer weniger wird.
Wie ist denn die Arbeit mit den Männern oder auch dann mit Ärzten, die ja auch bei euch im Hospiz sind?
Ja, ganz entspannt. Also im Hospiz finde ich alles entspannt, was die Zusammenarbeit angeht. Also man kommt da hin und dann weiß man, möchte ich da bleiben oder möchte ich da nicht bleiben. Weil wenn man für diese Arbeit jetzt irgendwie ein gutes Gefühl hat und gerne diese Arbeit macht und mit Menschen zusammenarbeitet und auch gerade in dieser schwersten Lebenssituation, wie es für viele ja so ist, wenn dann Abschied ansteht, ich glaube, dann ist auch total egal, ob du Mann oder Frau bist. Manchmal ist es cool, wenn du mehr Männer hast, weil wir natürlich auch Männer als Patienten haben und die finden das auch manchmal viel besser, wenn ein Mann sie wäscht. Wenn ein Mann nochmal für ein Gespräch da ist, weil ich vielleicht manche Themen gar nicht so blicke, die Männer haben. Und Frauen finden das viel schöner, wenn sie von Frauen gepflegt werden. Oft gerade so traumatisierte Frauen aus der Kriegszeit, die jetzt alle dann in den Hospizen, Altenheimen und überall versterben. Ne? Aber das Geschlecht war mir da eigentlich so mit dem Sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin da, hab's ein bisschen so wie Tina gemacht. Ich habe mir meine Jobs ein bisschen so ausgesucht, wie sie wollte. Und du kennst Kurt ja auch, meinen ehemaligen Chef. Und ich habe ihm gesagt, ich bin ein Freigeist. Wenn du das aushältst, mit mir zu arbeiten, dann komme ich. Und so hat das auch nur funktioniert. Also ich muss auch ein bisschen machen, was ich will. Also ja, ist nicht immer so einfach.
Aida Kirtschi ist auch mit hier. Es ist so, Aida, dass in der Kultur- und in der Musikszene Frauen oft unterrepräsentiert sind? Oder würdest du sagen, das ist eigentlich 50-50?
Also es gibt eigentlich sehr viele musikalische Frauen und ich finde, die Frauen, die hier in Hannover auch aktiv sind, sind sehr dominant. Also wir wollen immer unseren Platz behaupten und wir kämpfen auch darum. Es gibt starke Netzwerke. Das Kulturbüro der Landeshauptstadt unterstützt uns sehr. Ich würde sagen, wir sind gut aufgestellt. Aber der Nachwuchs muss natürlich gefördert werden. Das machen sehr viele wenige kulturschaffende Frauen. Weil ich glaube, diese Stutenbissigkeit, die gibt es bei uns in unserem Genre, in unserem Business sehr, sehr stark. Also ich habe schon sehr drunter gelitten. Ich war 17 Jahre alt, hatte in Bremen mit einer türkischen Tanzband einen Auftritt im Aladdin. Ich habe ganze 2 Stücke singen dürfen. Da kam dann eine Furie auf die Bühne, hat gesagt, so, runter jetzt hier. Eine türkische Frau und sie meinte, sie würde mit ihrem Mann gemeinsam diese Veranstaltung organisieren und sie möchte mich nicht. Also musste ich von der Bühne runter. Als 17-Jährige, die Frau war vielleicht 35 Jahre alt, das war schon meine erste Begegnung mit sowas. Und das zieht sich dann auch über die Jahre. Und ich finde das sehr schade, ehrlich gesagt, weil wenn ich etwas Gutes auf die Beine gestellt habe, was immer mit Frauen, siehe auch diese Veranstaltung.
Tina, was würdest du jungen Frauen empfehlen, die sagen, ich möchte auch was Eigenes auf die Beine stellen? Da haben ja auch viele total Angst. Die möchten lieber was Sicheres haben, sagen sich so als Frau, weiß ich nicht, ob das jetzt, ich möchte vielleicht ja auch Kinder haben und passt das dann alles zusammen? Was würdest du jungen Frauen empfehlen?
Also erstmal würde ich niemanden zum Jagen tragen. Also ich habe das öfter mal gehört, dass jemand gesagt hat, ich habe ein bisschen Angst vor Akquise, ich kann mir das nicht vorstellen, ich kann das und das und das nicht. Dann sage ich, dann lass es. Also das ist kein Zwang. Ne? Das muss man irgendwie auch ein bisschen fühlen. Man kann unsicher sein, man kann sagen, ich weiß nicht, wie es geht. Ich würde mir immer eine Mentorin suchen. Immer jemand, der einen ähnlichen Weg gegangen ist. Was hast du gemacht? Was hattest du für Schwierigkeiten? Und die Hauptsache ist Informationsbeschaffung. Es gibt so unglaublich viele Themen für Business Angels. Es gibt von Hannover Impulsnetzwerke. Es gibt Gründungsworkshops. Also alles einfach ganz breit streuen und sofort gucken, wer kann mir helfen. Und wir haben uns vorhin unterhalten über ein Tanzstudio, in dem ich Hip-Hop tanze und ich gehe ganz oft zu meiner Tanzlehrerin und sage, was kann ich für dich tun? Wo sind deine Schwierigkeiten? Also da habe ich mich automatisch irgendwie mal so angeboten, weil ich gesehen habe, dass sie da so ein bisschen gestruggelt hat und ich glaube, so jemanden braucht man. Und die laufen ja nicht meistens so rum wie ich und sagen, guten Tag, kann ich helfen? Sondern meistens sind die ja ein bisschen verdeckter und da muss man mal gucken und sagen, kannst du mir helfen? Also wenn ich jetzt in die Medien rein wollte, dann würde ich sagen, Martina, können wir da irgendwas machen? Kannst du mir einen Tipp geben? Und die Leute, die den Weg schon gegangen sind, die wissen, wie der aussieht. Und das ist meiner Meinung nach die beste Idee.
Und genauso muss es ja im Grunde auch sein, dass man Leute anspricht, dass man keine Hemmungen hat, sondern dass man teilweise einfach mal fragt. Und dann ist es eigentlich auch ganz einfach, Frauen, wie ist es denn bei Ihnen? Klopft es da manchmal an der Tür und dann wird gesagt, Mensch, bin mir so unsicher, was würden Sie mir empfehlen?
Permanent. Also, und ich versuche das zu fördern, also tatsächlich auch zu ermutigen, insbesondere Frauen zu ermutigen, komm und frag. Und meistens kriegen sie die Antwort, probier's doch mal aus. Wenn es dir nicht gefällt, wirst du schon merken. So, also von daher, das genieße ich total. So sehe ich auch meine Aufgabe ein bisschen, meine Funktion. Ich mag das Wort Rolle nicht. Tatsächlich einfach eine Art Sparringspartner vielleicht manchmal auch zu sein, gerade für meine weiblichen Führungskräfte, versuchen Raum zu geben, dass sie sich auch erkunden können und für sich wahrnehmen können. Das mache ich aber auch mit meinen männlichen Führungskräften. Nicht nur, aber bei den Frauen macht es ein Ticki mehr Spaß. Also wirklich auch Raum zu geben, dass sie sich selber finden können, ihre Art, wie sie führen, ihre Art, wie sie Projekte angehen, Zuversicht zu geben und ganz wichtig auch wissen zu lassen. Und wenn du mal einen Fehler machst, geht die Welt nicht von unter. Wir kriegen das schon hin. Das ist so einer meiner Standardsprüche. Jetzt mach dich nicht verrückt, wir kriegen es schon hin, probier doch erst mal. Und diese Ermutigung habe ich festgestellt. Und dieses, du darfst doch mal einen Fehler machen, ist auch sehr wichtig, war für mich auch immer wichtig. Ich habe das auch ganz oft genossen. Ich hatte Gott sei Dank eine ganze Reihe von Männern und Frauen, die mir diese Zuversicht gegeben haben. Und das versuche ich, so gut es geht, weiterzugeben.
Das habe ich Gott sei Dank auch. Aber was ich festgestellt habe, wenn man teilweise in einer Konferenz sitzt zum Beispiel und dann wird gesagt, hier, wir haben die und die Idee, wer will das machen? Und dann wird man angesprochen als Frau, dann sind ganz viele Frauen dabei, die erst mal sagen, oh, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das kann. Wenn da ein Mann mitsitzt, dann sagt er, ja, mach ich. Und dann probiert er das einfach und dann macht er das einfach, ob das jetzt scheiße ist oder nicht, der macht es halt einfach. Und eine Frau denkt immer so, ah nee, und wenn ich das nachher falsch mache und was sagen denn dann die anderen, was sagen denn dann die Leute? Woran liegt das, Tina, dass Frauen da teilweise so reagieren? Oder hast du das auch nie erlebt?
Oh doch, aber was ich jetzt gar nicht so schlimm finde, man muss das nur wissen. Man muss gezielt eine Frau ansprechen, Mann sitzt da. Ja, kein Problem. Hat ja, noch genau. Nie, keine Ahnung, noch davon nie. Noch nie gemacht. Also wir haben das mal gehabt, so einen Bewerber, wo ich gesagt habe, und wie ist bei Ihnen die Excel-Kenntnisse? Ja, super. Hat eine Tabelle schon mal ausgefüllt. Dann ist da eine Frau, die hat Tabellen verschmolzen, hat gemacht und getan. Ich sage, wie sind Ihre Excel-Kenntnisse? Oh, ich weiß nicht. Also, und dann muss man einfach nur wissen, eine unterschiedliche Kommunikation. Männer können, also das ist jetzt natürlich ein bisschen Schublade auf und Stereotyp, aber Männer zeigen immer eher so, also ich kriege das irgendwie hin, ich kann das, und Frauen stapeln tiefer. Und wenn man den Unterschied von vornherein weiß, dann würde ich vorher mir überlegen, wem ich was gebe, und dann würde ich sagen, Anna, mach das mal, das wird toll. Und wenn die Kollegin dann sagt, nee, ich will das nicht, dann sage ich, warum denn nicht? Ich traue mir das nicht zu, sage ich, Mensch, super, dann kannst du ja daran reifen. Und dieses Thema bei Fehlern finde ich, der erste Fehler ist nur das investierte Lernen. Wenn man den Fehler zweimal macht, dann würde ich sagen, okay, jetzt sehe ich ein, das wird schwierig, ne, weil nichts gelernt. Aber der erste Fehler, man lernt nur durch Scheitern und Fehler. Man lernt nie, wenn es gut läuft.
Was mir noch auffällt ist, das ist mir nämlich mal so gegangen, ich habe eine Veranstaltung moderiert, das ist ins Fernsehen übertragen worden und hinterher ist der Produzent gekommen und hat gesagt, das war richtig toll, das hast du super gemacht. Und dann war meine Antwort, ja, ich habe ein super Team. Und dann guckte er mich an und sagte so, hä? Nee, ich habe jetzt nicht gesagt, das ist ein super Team, vielen Dank dafür, aber du hast es super gemacht. Wenn ich das jetzt einem Mann gesagt hätte, meinte der, dann hätte der gesagt, ja, danke. Hätte sich dreimal auf die Brust geklopft und wäre nach Hause gefahren und wäre super stolz auf sich gewesen. Auch das ist ja so eine Sache. Woran liegt das?
Ich weiß nicht, ob da was da fehlgelaufen ist, ehrlich gesagt. Also, auch daran leide ich zum Glück nicht. Ich sage danke. Aber ich glaube, dass das echt noch was mit alten Bildern zu tun hat. Ich habe die beste Mutter der Welt, also will ich nicht in Abrede stellen. Ich liebe sie abgöttisch und ich habe sie zum Glück auch noch. Die versteht bis heute nicht, was ich mache und sagt dann immer, wenn hatte ja noch mal männliche Kollegen im Vorstand, Gott sei Dank sind wir jetzt nur Frauen, und wird dann immer sagt, dein Chef ist aber nett. Und ich denke, alter Mutter, das ist nicht mein Chef. Das ist mein so. Und die meint es aber nicht böse und natürlich nicht. Und deswegen mit ein bisschen Schlucken kann man auch drüber hinweg gucken als Tochter. Aber ich glaube, dass da echt viele Muster einfach noch, die man durch Kindheit, durch ich erlebe es im Fernsehen, irgendwas so anerzogen bekommt. Und das ist auch total schwierig, sich daraus zu lösen. Ich habe mir den Luxus gegönnt sozusagen und ich bin bis heute froh drüber. Also ich bin seit 20 Jahren bei einem Coach, einem persönlichen Coach, die sehr mir dabei hilft, mich auch selbst zu reflektieren, zu spiegeln und Dinge aus Perspektiven wahrzunehmen. Davon profitiere ich auch im Berufsleben, im Privatleben natürlich, sehr zum Leidwesen meines Mannes. Und naja, der ist ein Feminist, sonst hätte ich ihn ja nicht geheiratet. Also von daher alles gut. Aber ich kann mir das fast gar nicht anders erklären, wie dass das noch so, ich weiß nicht, ob das Patriarchat irgendwie so eingetrichtert ist. Und das würde ich total unterschreiben, auch genau diese Momente mit Frauen in Projektenführung oder sonst was. Ich versuche, sie vorher anzusprechen und genau das Feuer auszusortieren, bevor ich in einer großen Runde sage, wer hat da Bock drauf, sondern einfach schon mal vorzufühlen und versuchen zu ermutigen oder zu akzeptieren, sie möchten nicht. Das muss man auch manchmal. Und ich kann es mir nicht anders erklären, weil logisch kann ich das nicht nachvollziehen, wie irgendwie irgendwann mal Gehirnwäsche im Fernsehprogramm oder so.
Ich glaube, dass viele auch im Publikum sitzen, die das auch wahrscheinlich schon mal erlebt haben und die nicken und sagen, ja.
Darf ich noch einen dazu sagen, weil der liegt mir wirklich so auf der Seele zu dem Thema Frauen- und Männerrolle, als ich meine, das Wort habe ich erst gelernt, Inauguration hatte, also als Honorarkonsulin berufen wurde und dann auch in dem konsularischen Chor Niedersachsen war, kam eine ältere Honorarkonsulin auf mich zu und sagte, es ist selten, dass ich ganz sprachlos bin, sagte, liebe Frau Voss, Sie wissen ja, wie das hier läuft. Die Männer bestimmen und sagen, wo es lang geht und wir Frauen lächeln.
Ich habe gerade Gänsehaut.
Ja. Ich habe was ganz Kluges gesagt. Ach so, komplett überfordert von der Ansage. Und Jasmin Ababian-Vogel, die du ja auch kennst, ist ja auch ein Honorarkonsulin, die ist gleich steil gegangen wie eine Rakete, weil die ja nun sehr für Gleichheit und für Frauenförderung ist. Und es war wirklich so, also das hat mich ein bisschen umgehauen und da musste ich eben gerade dran denken. Und
aber du machst das noch?
Immer, ja. Cool. Ja. Ich lächle und höre zu, wie es meine Art ist.
eine sehr, sehr schöne Geschichte, aber ein Wahnsinn, ne, wenn man sich das überlegt, dass eine Frau so etwas zu einem sagt. Also das ist schon wirklich wow. Du hast ja immer gerne auch erzählt, dass Humor ein ganz, ganz wichtiges Werkzeug für dich ist. Hast du das Gefühl, dass Frauen in Führungspositionen manchmal zu wenig Gelegenheit haben, humorvoll zu sein? Oder würde Humor eventuell helfen, viele Dinge lockerer zu sehen?
Also Humor hilft ja im Zweifel immer und ich glaube, manchmal sind Frauen, also ich will das auch nicht so pauschalisieren, weil ich habe das nicht, aber dass sie Angst haben, was falsch zu machen. Also wenn man Mann einen Witz erzählt, wo du denkst, herrje, dann ist für den danach nicht die Welt zugrunde gegangen. Der hat sich halt auf die Schenkel geschlagen, hat im Zweifel nur alleine gelacht und dann war das trotzdem okay. Das ist so. Also Humor hilft ja grundsätzlich und ich kann das nicht bewusst einsetzen. Ich kann die Gedanken nicht ausschalten, dass ich das sofort komisch finde. Also wenn jemand was sagt, dann mache ich auch manchmal einen Spruch. Da muss man auch sagen, kannst du dir hin und wieder auch schenken. Aber ich kann es nicht sagen, weil ich es wirklich witzig finde.
Also ich finde es immer sehr witzig. Und wie gesagt, du machst ja auch viele tolle Sachen. Wie bist du denn dazu gekommen, mit Dietmar Wischmeier, der nun wirklich Kult ist, einen Podcast zu machen?
Ja, das ist eine ganz lustige Geschichte. Wir sind ja viele Jahre schon befreundet. Warum, weiß keiner von uns beiden so ganz genau. Das ist so, hat sich so ergeben. Und er sollte für Bremen 2 einen Interview-Podcast machen. Und dann haben sie gesagt, schick doch mal einen Probe-Podcast ein und mach mal so einen Piloten, wie du dir das vorstellst. Und dann hat er gesagt, wir machen den Probe-Podcast, wir beide. Und dann haben wir uns ein paar Flaschen Bier geholt. Dann kam Dietmar mit seinem Manager zu uns ins Büro. Montagmorgen um 10, um 12 war ich betrunken. Aber von 10 bis 11.45 Uhr haben wir diesen Podcast gemacht. Und man muss dazu sagen, wir hatten unfassbar Spaß. Und dann haben wir den weggeschickt. Das war im August, im Januar, haben die sich gemeldet von Bremen 2. Und ich habe mich immer entschuldigt bei Dietmar. Ich habe gesagt, nach dem Podcast, da passiert nichts. Also die machen das Projekt gleich platt. Ende vom Lied war, dass die gefragt haben, sag mal, wer ist eigentlich Tina? Da sagte Dietmar schon auch schon so, wieso ist das wichtig? War sich nicht sicher. So nach dem Motto, wir hätten mit dir angefangen, aber solange die dabei ist, ist ja furchtbar. Aber die hatten auch Spaß und sagten, würde dir das entgegenkommen, wenn du immer nur einen Gast hast? Also es kommt einfach immer nur Tina. Und so ist unser Stundenhotel entstanden.
Aida, nach so einem Abend wie heute, wir sind ja noch mittendrin, aber wenn du dir wünschen könntest, wie die Frauen heute nach Hause gehen, also sie gehen ja gar nicht, sondern sie fahren ja mit dieser wunderbaren alten Stadtbahn von der Üstra wieder zum Kröpke. Was wünschst du dir, nehmen sie mit?
Ganz viel Fröhlichkeit natürlich. Wir Frauen sind fröhlich. Also ich habe den meisten Spaß immer mit Frauen. Ich liebe diese Runden, ich liebe diese Veranstaltungen. Ja, ich wünsche mir einfach, dass es viel mehr solche Veranstaltungen gibt. Das finde ich ganz toll, dass man so miteinander auch etwas macht.
Und es ist auch so schön, von hier oben zu sehen, wie alle im Publikum sitzen und strahlen und gute Laune haben und auch hier auf der Bühne. Also ja, es ist wunderschön. Aber jetzt nochmal zum Thema. Frau Hein, gibt es weibliche Vorbilder, als Sie angefangen haben, dass Sie da irgendjemanden so im Hinterkopf hatten, wo Sie gesagt haben, genau so, das würde ich auch gerne mal machen?
Also es gab tatsächlich eine Frau, ich habe da noch nie so darüber nachgedacht, ob das ein Vorbild war, aber irgendwie war sie das schon. Und die Kollegin jedenfalls, die war die erste stellvertretende Betriebsratsvorsitzende, Ute Binder heißt sie. Und das war eine von den Frauen, die dafür gesorgt hat, dass Frauen gesehen werden oder auch junge Frauen. Und sie hat es einfach gemacht. Ich habe es gar nicht so wahrgenommen. Ich habe das irgendwann verstanden, hat zugesehen, dass ich die richtigen Funktionen bekomme, die richtige Weiterbildung bekomme. Und das ist schon ein bisschen wie ein Vorbild, was mittlerweile ganz toll ist. Sie ist auch mittlerweile eine Freundin. Und jetzt kann ich ein bisschen zurückgeben für all das, was sie für mich getan hat, quasi als Freundin. Sie war für mich immer eine sehr starke Frau, sehr stark, sehr durchsetzungsstark. Das ist nicht ganz meins. Ich bin ein leiserer Typ tatsächlich. Das war die erste Frau, wo ich gemerkt habe, die geht ihren Weg. Und das fand ich beeindruckend. Und ich kann nur jede Frau ermutigen, sich damit zu beschäftigen, was ist denn meiner? Was sind meine Stärken? Wo fühle ich mich authentisch? Und das versuchen voranzutreiben. Und das war etwas, was ich von ihr gelernt habe. Sie hat ihre Stärke gespielt und ich hatte Interesse daran, mich damit zu beschäftigen, was ist meine Stärke?
Das ist so ein bisschen auch bei dir, ne, Niki? Du hast als Palliativkrankenschwester gearbeitet und dann irgendwann ist diese Idee gewachsen, einen kleinen Verlag zu machen. War das auch schon immer so ein Wunsch oder wie bist du darauf gekommen, dich dann da selbstständig zu machen?
Naja, ich hatte ja vorher mal 2 Bücher geschrieben. Eins war ein Charity-Projekt, das andere war ein Fachbuch. Und dann, weil ich manchmal sehr überzeugt davon bin, dass ich einfach auch neue Sachen lernen kann, habe ich gedacht, das kann ich bestimmt auch. Und ich bin ja auch Sozialwirtin und dann habe ich mich beraten lassen von einem ganz tollen Verleger, der schon über 70 ist und der eine ganz tolle Arbeit macht. Und dann habe ich mich da hingesetzt und habe gesagt, Bernd, was meinst du denn? Ich komme noch aus der Hospiz- und Trauerarbeit, habe ein super Netzwerk. Meinst du, ich könnte auch einen Verlag machen? Ich kenne ein paar Leute, die schreiben oder die wollen bestimmt bald ein Buch schreiben und wissen das noch nicht. Und ich könnte mir vorstellen, das zu machen. Und dann guckte er mich an und schüttelte ein bisschen den Kopf und dann sagt er, weißt du, wenn hier 100 Leute sitzen, sage ich 99, mach das nicht. Aber sagt er, du mach das ruhig einfach. Und dann habe ich das gemacht und habe ihn schon oft dafür verflucht und habe gedacht, warum hat er das eigentlich gesagt? Das verstehe ich dann gar nicht, weil das schon auch ganz schön krass ist. Auch ein kleiner Verlag macht total viel Arbeit und man kommt auch wirklich so ein bisschen an seine Grenzen. Aber ich bin jetzt total froh, dass ich den habe, weil daraus so eine tolle Ovis-Familie, also er heißt Ovis Verlag und da ist so eine tolle Familie draus entstanden. Und vor allen Dingen meine Familie hilft mir ganz viel dabei mit und macht ganz viel. Das ist total schön.
Aber vielleicht sagst du mal ganz kurz, wer deine Bücher, die du da im Verlag hast, nicht so kennt. Was sind das für Bücher? Was sind das für Themen?
Also es geht schon auch um Themen, die, also es gibt da trauernde Jugendliche, die Interviews geben, also empfehlenswert für alle Eltern, die Kinder verlieren. Es gibt aber auch so ein allgemeines Trauerbegleitungsbuch von der Göttin der Trauerbegleitung, Chris Paul, die hat ein ganz kleines Buch geschrieben. Aber es gibt eben auch die Rückwärtspilgerin. Es ist eine Sommerlektüre, die liest man an einem Abend durch und da geht es einfach um Veränderungen im Leben bei uns Frauen in unterschiedlichen Zeiten, in denen wir uns ja auch befinden, Umbrüche. Kinder sind aus dem Haus, wenn man denn dann welche hat und dann was Neues machen. Aber ich habe auch Karikaturen. Matthias Brodovi schreibt nächstes Jahr bei mir ein Buch. Also ich gucke auch schon, dass ich ein bisschen hier noch lokal bleibe.
Gibt es, Tina, bei dir so Situationen, wo du als Frau unterschätzt worden bist von Männern? Wo sie gedacht haben, na, das ist die kleine Blonde.
Ja, das ist ganz wichtig, dass man unterschätzt wird.
Das ist, also das überschätzt, ist eigentlich gar nicht schlecht
beim manchmal. Beim Überschätzt werden kann man ja nur scheitern. Ne? Also und kann auch keinen überraschen, außer damit, hat sie nicht hingekriegt. Also ich fand unterschätzt werden immer großartig. Ich hoffe, dass das immer noch passiert, weil das ein viel schöneres Körpergefühl ist. Das ist so wie früher, wenn man gesagt hat, ich glaube, es wird eine 3. Und am Ende war es dann doch eine 1 in der Klassenarbeit.
So. Das hatte ich leider nicht so häufig. Ich habe immer gedacht, es ist eine 3 und dann war es eine 5 in der Mathearbeit zumindest.
Das ist das aber, mit dem Überschätzen. Ja, das genau, fühlt sich das, blöder an.
Ja, das ist total. Du bist jetzt beim Radio, ist ja alles gut. Ja, das hat mein Mathelehrer auch nie verstanden. Aber das ist zum Beispiel auch eine schöne Sache gewesen, weil ich hatte einen Geschichts- und einen Mathelehrer. Und die haben immer zu mir gesagt, also wenn du dein Abi machst, dann hast du es auf dem Jahrmarkt geschossen. Das fand ich immer eine echte Frechheit tatsächlich und habe immer gedacht, euch zeige ich es irgendwann mal. Und dann kam der Tag, an dem ich beim NDR angefangen habe und dann hatte die Goethe-Schule in Hannover 50-jähriges Jubiläum und der Leiter des Gymnasiums rief an und sagte, Frau Gielitzer, ich wollte mal fragen, Sie sind ja bei uns zur Schule gegangen, haben ihr Abitur bei uns gemacht, könnten Sie sich nicht vorstellen, das 50-jährige Jubiläum zu moderieren? Und dann habe ich so gedacht, ja, das kann ich mir vorstellen. Sind denn auch die alten Lehrer alle da, habe ich dann gefragt. Ja. Die waren alle da und die waren alle in der ersten Reihe. Mein Physiklehrer, mein Chemielehrer, meine Mathelehrerin. Und dann habe ich eine ganz wunderbare Rede gehalten. Da habe ich mir auch wirklich sehr viele Gedanken gemacht, was ich da erzähle. Das war denen so peinlich zum Schluss, so unangenehm, weil ich auch gesagt habe, dass das so bitter war, wie die teilweise mit den Schülern umgegangen sind zu der Zeit. Und deshalb war es umso schöner. Also da gibt es ja auch so Momente, wo man denkt so, yes, das geht.
Auch noch eine ja, natürlich. Also ich habe ein 1er-Abi gemacht und wollte aber immer Musikerin werden und die Familie hat mich überhaupt gar nicht unterstützt. Und dann habe ich gedacht, ja gut, werde ich Musikerin. Ich hatte auch einen Plattenvertrag als 18-Jährige und dann bin ich ein bisschen herumgetourt mit einer Crew quasi und das waren alles Männer. Und immer wenn fotografiert werden sollte oder posiert werden sollte, dann streiften sie immer an meiner Brust so vorbei. Ne? Und das ging dann die ganze Zeit und ich fand das so schrecklich. Und dann habe ich gedacht, ich möchte gar nicht mehr berühmt sein. Ich will einfach nur Sängerin sein. Und ich wusste, wenn ich jetzt einfach nur Sängerin bin, bin ich arm, weil eigentlich bin ich Unternehmertochter und ich wollte nicht arm sein. Also habe ich gesagt, ich mache meine eigene Agentur auf, brauchte dafür Geld, weil mich hat ja niemand unterstützt. Und dann habe ich gedacht, oh, Promotion Jobs, die sind ja lukrativ, mache ich mal. Habe ich in die Zeitung geguckt, zack, habe ich dann einen Job bekommen und was war das? Ich sollte Fernseher verkaufen für eine französische Marke. bei Saturn wurde ich eingesetzt. Alles Männer, die haben sich nur über mich lustig gemacht. Ich so kleine, dunkle, dünne Frau, so ganz zierlich. Ich hatte von Fernsehern überhaupt gar keine Ahnung. Aber ich hatte meinen Traum, ich will eine Agentur aufmachen und ich möchte wohlhabende Künstlerin sein. Das wusste ich. Und die haben mich richtig malträtiert und irgendwann ist dann der Abteilungsleiter zum Geschäftsführer gegangen und hat gesagt, nee, was haben die mir denn da hingesetzt, die kleine Türkin? Und dann hieß ich bei Saturn damals dann die kleine Türkin. Aber ich habe mir geschworen, ich verkaufe alle Fernseher, die es gibt in diesem Laden. Ich habe alles ratzefatz leer verkauft und habe dann den Jungs, die sich über mich lustig gemacht haben, gesagt, na Jungs, soll ich euch unterstützen? Ist so, ja. Ich habe mir das ganz fest vorgenommen, dass ich mich nicht so unterbuttern lasse. Und was ist? Nach 2 Jahren bin ich dann gegangen. Der Abteilungsleiter hat fast geweint, hat für mich eine Torte mitgebracht. Und der Geschäftsführer hat gesagt, was für eine Agentur machen Sie denn auf? Ich habe gesagt, ich mache eine Veranstaltungs- und Eventagentur auf. Ja, okay, wir buchen bei Ihnen jedes Jahr Weihnachten unsere Feier. Und das ging dann wirklich bestimmt mindestens 6 Jahre, dass sie bei mir alles gebucht haben. Das wollte ich nur mal sagen.
Aber ist es auch so, jetzt nochmal Tina und auch Frau Hein, ist es so, dass man als Frau immer doppelt so gut sein muss, um irgendwas zu erreichen?
Ach, das kommt ein bisschen aufs Umfeld an. Also, nö. Also, wenn man natürlich so in sehr hierarchischen Strukturen ist, dann muss man, weil der Mann es ja schon vorher konnte, ne, und sich das auch schon so präsentiert hat, muss man es als Frau wahrscheinlich sehr gut machen. Aber dieses Körpergefühl hatte ich nie. Einfach machen und so. Ich finde, man muss das so gut machen, wie man es irgendwie kann, ohne dass man denkt, ich muss 1000%ig sein und dann funktioniert es auch. Also, das kann ich nicht fühlen.
Geht mir genauso, hatte ich vorhin ja schon erwähnt, dass ich das Glück hatte, mich relativ früh damit beschäftigen zu können, was glaube ich, wo meine Stärken sind, was ich gut kann. Und der Vorteil ist wirklich, dass ich die Menschen in dem Unternehmen extrem mag und weiß, was ich tue, meistens zumindest. Und ich immer davon überzeugt war, ich mache das, weil das gut ist. Für die Leute, die hier arbeiten, für das Unternehmen, im Grunde auch für Hannover. Wir lieben das Produkt, was wir auf die Straße bringen. Das lieben wir selber, ich lieb's. Und von daher war das, diese ganzen Themenfelder mit Männern, die mir es nicht zugetraut haben, mag ja sein, aber ich hatte für mich ein Gefühl, dass das richtig ist, was ich tue. Jetzt rückblickend erkennt man natürlich auch seine Fehler, was man hätte anders machen können. Ganz klar, ich bin ja auch nur ein Mensch. Aber ich hatte eine Vision und ich hatte das dringende Bedürfnis, das zu tun, weil ich glaubte, dass das das Beste ist für die Menschen, für die Beschäftigten. Und dann bietet man wenig Angriffsfläche.
Du bist Honorarkonsulin in Norwegen. Genau. Das ist ja ein Land, was bekannt dafür ist für Gleichstellung, für Frauen,
ach
Männer.
Ach ja, die kochen auch nur mit Wasser. Also Gleichstellung,
was
sollen sie machen? Das sind nur 5 Millionen Menschen. Und wenn man 2,5 Millionen zur Seite stellt, wenn man sagt, sind nur Frauen, bleibt einfach kaum was übrig. Also Gleichberechtigung ist in dem Fall einfach, ist halt keiner weiter da.
Ach so, okay. Eigentlich ist es ja manchmal ganz einfach.
Ja, ich hatte mir das auch romantischer vorgestellt. Aber wenn man mal kurz auf die Fakten guckt, wenn die Hälfte der Bevölkerung nicht arbeitet und an den Herd geschickt wird, dann funktioniert das Land nicht. Also sehen wir zu, dass wir die herholen und mit denen alles gemeinsam machen. Also so ist das gar nicht so, ja, ganz pragmatisch und gar nicht so romantisierend oder so frauenfördernd. Das ist einfach die Not. So sehe ich das ja ganz oft auch, wenn es bei uns jetzt darum geht, dass wir ältere Mitarbeiter vermitteln und dann sagt jemand, ich möchte aber keinen, also ich nehme jetzt mal mein Alter, ich möchte aber keine 55-Jährige mal einstellen, dann würde ich sagen, dann kriegst du halt gar keine. Na, dann nimmt man auch die 55- oder 60-Jährige. Also aus der Not heraus werden die meisten Sachen dann gemacht. Ne? Also Frauenförderung, nur um der Frauenförderung willen, das machen Unternehmer ganz oft nicht. Also Unternehmen wollen halt Umsätze machen, wollen ihr Produkt verkaufen und wenn Frauenförderung für das Unternehmertum gut ist, dann werden die gefördert. Wenn es aber dem Unternehmen nichts bringt, dann passiert da auch nicht so viel.
Ist es auch so, es wird ja oft gesagt, dass Frauen mit diesen Quotenregelungen, also es müssen so und so viele Frauen sein, das finde ich manchmal richtig blöd, muss ich tatsächlich sagen, weil ich finde, wenn man gut ist, ist man gut und es ist total egal, ob man Mann, Frau oder was auch immer ist, das ist völlig gleichgültig. Man muss halt gut sein in dem, was man tut, Aber dann zu sagen, naja, es ist eigentlich egal, es muss eine Frau sein. Mich ärgert das als Frau. Wie ist es bei euch?
Ich habe die Meinung von Professor Christian Pfeiffer angenommen, weil ich hatte eine Anfrage von der Zeitung, was ich zur Frauenquote sage. Ich sage, geben Sie mir 15 Minuten, dann habe ich voll die Meinung, weil ich hatte gar keine. Und dann habe ich mit Christian gesprochen und er sagte, Tina, wir brauchen bis 10 bis 15 Jahre eine Frauenquote, damit sich das Volk da oben ein bisschen durchmischt und gute Frauen ziehen andere nach und irgendwann können wir sie wieder fallen lassen. Ich so, super, das ist meine Meinung. Und dann habe ich halt angerufen bei der Zeitung und habe gesagt, ja.
Danke.
Und konnte ganz sicher sagen, ja, wir brauchen erstmal eine Frauenquote, damit, man sieht das ja, wenn man irgendeinen Chef sieht und dann denkt man, ist das sein Sohn? Also was da nebenher läuft und die Akten trägt, hat auch ganz oft die gleiche Brille. Also die sehen sich schon sehr ähnlich und Frauen sehen nun mal nicht aus wie ältere weiße Männer und das ist dann echt ein Problem. Und deswegen das Ganze durchmischen und dann passiert das automatisch. So war da meine Meinung und deswegen bin ich immer noch ein bisschen für die Frauenquote, damit sie erstmal schwimmen lernen und dann machen die den Rest schon prima alleine.
Sehen Sie das auch so?
Total. Und ich habe mich immer zutiefst amüsiert, wenn jemand mich als Quotenfrau bezeichnet hat. Ich sagte, ja, wenn es dir hilft, dann bezeichne mich so. Hauptsache, ich mache die Kacke. Hauptsache, ich mache den Job. So, das fand ich immer total, auch das hat mich nicht interessiert. Und ich bin im Übrigen, finde ich das aber genauso, dass ich glaube, dass wir die brauchen. Die freiwillige Selbstverpflichtung, haben wir alles gelernt, das funktioniert. So funktioniert es einfach nicht. Und von daher bin ich total dabei, mit ein bisschen Zwang, bis sich es durchsetzt. Und vielleicht nochmal eine Anekdote quasi, die ich erzählen würde, was mich schon echt ein bisschen geschockt hat, was da an Klischees auch an einen herangetragen worden ist. Die erste Frage, die uns im Dreiervorstand, weiblichen Dreiervorstand, das gibt es sonst nicht, wir sind das einzige Unternehmen in Deutschland bisher. Und die erste Frage, die wir von Journalisten damals gestellt bekommen haben, wie ist denn jetzt das mit den Kindern, wie machen sie denn das? Und was ich toll fand, völlig unabgesprochen, wir drei Frauen, wir sind aufgestanden, sind gegangen und haben den Journalisten gesagt, wenn du dir gute Fragen überlegst, kannst du wiederkommen. Aber es war unfassbar. Und es war auch eine weibliche Journalistin. Es war tatsächlich auch eine weibliche Journalistin und es war nicht die Bild-Zeitung. Also es war wirklich, wirklich furchtbar. Das triggert mich manchmal, dass mir ausgerechnet Frauen so begegnen. Da würde ich mir manchmal echt wünschen, ich bin von Männern, werfen mir so viele Steine in den Weg, die ich Gott sei Dank nicht sehe, können Frauen nicht damit aufhören. Das finde ich, das triggert mich an.
Das war ja das, was ich vorhin meinte, auch mit dieser Stutenbissigkeit. Genau solche Fragen. Also ich habe noch nie festgestellt, dass ein Mann gefragt worden ist, wie machen Sie das denn jetzt mit Ihren Dienstreisen? Sie haben ja zwei Kinder. Ja, natürlich ist die Frau zu Hause oder Oma, Opa und dann werden die Kinder da untergebracht, selbstverständlich. Und das war das Schöne aber tatsächlich auch beim NDR. Ich habe ja dann auch zwei Töchter bekommen und die habe ich im Maxi-Cosi dann halt einfach mitgenommen. Und das war natürlich für mich schön, weil ich konnte immer weiterarbeiten. Und bei mir hat nie mal jemand gefragt. Doch. Da fällt mir ein, dass ich tatsächlich eine Kollegin hatte, die, als ich angerufen habe, da war gerade die Expo. Und dann musste ich ihr ja sagen, dass ich in dieser Zeit irgendwann mal im Oktober ein Kind kriegen werde. Und dann habe ich angerufen und habe gesagt, ich wollte Bescheid sagen, ich bin schwanger. Und dann kam als allererstes, ach so ein Scheiß. Und da habe ich nur in dem Moment so gedacht, so okay, ach das ist ja doof jetzt, ja, ja wie machen wir das dann, wann denn? Da sage ich ja im Oktober, aber ich kann bis die Expo zu Ende ist, kann ich auch arbeiten. Ja, da muss ich jetzt mal gucken. Das ist natürlich jetzt richtig doof. Die hat nicht ein einziges Mal zu mir gesagt, Mensch, das ist aber schön oder hat sich gefreut oder so, sondern es war wirklich nur negativ die ganze Zeit. Ja, aber auch das ist so eine Sache, ne? Das ist halt wirklich schwierig, wenn man als Frau irgendwie Kinder haben möchte, weil man einfach gerne Kinder haben möchte, aber man möchte auch weiter arbeiten und man möchte eben nicht zu Hause bleiben für mehrere Jahre. Es ist manchmal schon so ein bisschen schwierig. Wie macht die Üstra das, dass Frauen trotzdem gut weiterarbeiten können?
Ja, das ist in einigen Berufsfeldern natürlich einfacher. Im Fahrdienst ist das schon wirklich schwierig. Da versuchen wir dann über so Teilzeitmodelle, flexible Dienstpläne, so gut es geht, Möglichkeiten zu bieten, um da Vereinbarkeit sicherzustellen. Aber in Schichtplänen und Dienstplänen ist das schon wirklich schwierig. Aber ich kann mich gut erinnern, wir haben mal angefangen über zum Beispiel Teilzeit, weil es ist nun mal einfach oft so, dass Care-Arbeit hängt eben einfach noch oft an Frauen. Das ist einfach leider immer gesellschaftlich noch so. Und wir wollten wenigstens versuchen, so viele Modelle wie möglich anzubieten, um auch eine Bindung herzustellen. Also wir wissen, dass du vielleicht eine Auszeit machen musst, aber komm bloß wieder. Wir warten auf dich. Und das fing an mit, oh ja, super, vor 20 Jahren die erste Projektgruppe mit dem damaligen Leiter. Das ist doch total klasse, dann können die ja am Wochenende fahren, die Frauen und die Männer in der Woche. Ich denke, yes. Okay. Und so die Mutti-Dienstpläne, ne, am Wochenende. Ich sage, ja genau, das werden sie auch tun auf Dauer, ist völlig klar. Und da ist schon wirklich echt viel passiert, bis hin zu, dass wir natürlich versucht, Norma bewusst ein bisschen auch Männer in Elternzeit gehen zu lassen, das zu informieren, also auch viel Information geben, was deine Möglichkeiten über eine Mitarbeitendenberatung zum Beispiel. Und es sich so Schrittchen für Schrittchen verändert. Aber Dienst- und Schichtplan bleibt schon echt ambitioniert. Das ist so.
Niki, wie,
genau,
da muss, da muss in der das, Pflege ist es ja auch ein Riesenthema, auch Krankenschwester. Wie macht ihr das?
Ja, das sind ja nicht nur Krankenschwestern, das sind ja auch alle, die als PolizistInnen arbeiten oder irgendwie in Ärztin. Dem Bereich unterwegs sind. Das sind ja einfach ganz viele Berufe. Und für mich war das dann schon so, als meine beiden Kinder sind sehr schnell aufeinander gekommen. Und dann bin ich erstmal ausgestiegen, weil mein Mann war dauernd unterwegs, ist überall gereist. Und wir haben keine Großeltern oder irgendjemanden da gehabt. Und ich hatte auch die Brüste und habe gestillt. Da hat sich das angeboten, dass ich dann auch zu Hause geblieben bin. Das muss ich mal einfach auch mal so sagen. Das hat ja auch einen Sinn, dass wir vielleicht das auch könnten, wenn wir wollten. Und der Einstieg war schon auch hart. Ich habe 10 Jahre später erst wieder angefangen, im Schichtdienst in der Pflege zu arbeiten, habe mein ganzes Leben so rumherum gemuddelt und habe mich weitergebildet und gemacht und getan und sehe heute so an meiner Tochter, dass die mich manchmal anguckt. Und ich habe jetzt ja diese Stelle und habe noch meinen Verlag. Also ich werde auch mehr als 40 Stunden die Woche arbeiten. Mein Mann ist 11 Jahre älter, geht in Rente. Und meine Tochter sagt, das hast du dir jetzt aber verdient. Du hast jetzt einfach die letzten Jahre dich immer um uns rumgeschlängelt und um unser Leben hast zwar trotzdem wahnsinnig viele Sachen gemacht, aber hau raus, Mama sagt, sie mach einfach jetzt. Und ich sage, ja, wann auch sonst, ne? So, meine Lebenszeit ist auch begrenzt. Und ich weiß aber gar nicht, ob ich es anders machen würde, weil mir war auch die Zeit wichtig. Und die Zeit mit den Kindern kann der auch dann vielleicht keiner so wiederbringen. Und ich war jetzt nicht so mega Karrieremensch. Aber ich glaube, das ist echt ein Problem mit der Schichtarbeit, weil wie soll das funktionieren? Und wenn ich jetzt irgendwo angefragt habe, kann ich eine Teilzeitstelle haben im Krankenhaus, Hospiz, war auch so, ja super, dann kannst du am Wochenende arbeiten. Ich sage, ja hallo, ich will nicht nur Wochenende und feiertags arbeiten. Ich möchte dann auch gucken, dass ich es dann in der normalen Zeit hinkriege.
Das ist genau die gleiche Thematik und ich glaube, dass das nur mit einer Maßnahme wirklich funktionieren wird. Der Dreh- und Angelpunkt ist, die dafür zuständig sind zu planen, sich zu überlegen, wie es funktioniert, die müssen erkennen, dass das ein Thema ist. Wenn ich die nicht mit im Boot habe und in ihrer alten Denke sitzen, ein Dienstplan ist auf Vollzeit Mann ausgerichtet, wenn ich den nicht austausche, dann werde ich es nicht schaffen. Und ich glaube, dass das wirklich zentral ist, Menschen, die sich um das Thema kümmern wollen, in die entscheidenden Positionen zu setzen.
Dieses Drumherum-Gemuckel, ja. Dieses Drumherum-Gemuckel, wie du gesagt hast, um irgendwie zu gucken, dass das alles irgendwie passt. Der Job, die Kinder, der Mann, irgendwie noch die Hobbys, dass man irgendwie nicht komplett untergeht. Das geht, glaube ich, ganz vielen Frauen so. Ich kenne tatsächlich selbst keinen Mann, dem das so geht, weil es immer selbstverständlich ist, dass wenn die Kinder krank sind, der Mann natürlich arbeiten geht. Dann bleibt natürlich erstmal die Frau zu Hause und kümmert sich um die Kinder. Das sind alles so Sachen, wo man als Frau witzigerweise, ich weiß nicht, wie es euch geht oder wie es Ihnen geht, immer ein schlechtes Gewissen hat. Also auch dieses Gefühl von, ich habe ein schlechtes Gewissen, weil ich jetzt nicht arbeiten gehen kann, weil beispielsweise jetzt die Kinder krank sind. Auch das haben Männer nicht. Oder sehe ich das falsch?
Und meiner war da ganz easy, der ist auch mal zu Hause geblieben, hat dann von zu Hause gearbeitet. Gott sei Dank geht die Technik ja so. Also bei uns war es schon so, wenn es möglich war, wenn er dann gerade halt in China oder Indien war, war jetzt schlecht, aber ja.
Irgendwie also mein Mann hat es auch gemacht und wir wohnen in einem Generationenhaus, was natürlich Luxus ist für so eine Situation. Dann konnte ich auch los, weil irgendwer war da, meine Oma oder meine Eltern oder. Das war schon ganz gut, aber ich kenne das halt teilweise auch von Leuten, die mir sagen, es ist eine Vollkatastrophe. Und wenn dann so eine Erkältungswelle ist, ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Wenn ich euch jetzt nochmal frage, wenn ich jetzt per Knopfdruck irgendwas verändern könnte für Frauen im Beruf, könnt ihr jetzt alle mal euch was überlegen und hintereinander weg sagen, was würdet ihr verändern?
Ich würde gerne dieses Schüchterne aus den Frauen wegzaubern.
Ja, ich glaube auch, dass es gut ist, wenn man Ideen hat und was machen möchte, dass man es dann einfach auch macht, auch wenn man eine Frau ist.
Gerade wenn man eine Frau ist. Jede Frau, die etwas werden möchte, was immer das ist, ob das Musikerin ist, ob das Vorständin ist, ob das in der Pflege ist, jede Frau, die etwas werden möchte, sollte automatisch das Recht haben auf einen Mentor/Mentorin, die sie durch den Weg begleitet. Das macht so viel einfacher.
Ja, ich würde mir wünschen, dass alle Frauen gleich bezahlt werden. Das ist das Allerwichtigste für mich. Es sind immer noch fast 20% weniger. Das ist ein Unding. Wir leben in Deutschland. Das ist unglaublich.
Gibt es denn im Publikum irgendwelche Fragen oder irgendetwas, was ihr loswerden wollt und mal fragen wollt? Jetzt wäre die Möglichkeit.
Ich habe eine Frage bezüglich Elternzeit und Pause. Ein bisschen ist das ja auch um dieses Thema gegangen. Ich finde, es ist ein Totschlagargument für Frauen, wenn sie ein paar Jahre ausgestiegen sind. Wir hatten ja nur das Beispiel 10 Jahre und auch noch mal eine Babypause, dass man ja froh sein kann, einen Job zu kriegen, weil man ja alles scheinbar vergessen hat. Mit der Geburt ist ja das Gehirn direkt mit ausgeschieden und man kann sich an seinen Job scheinbar nicht mehr erinnern. Aber ich finde, es wird einem unheimlich eingeredet, na gut, also wenn du länger als ein Jahr raus bist, ne, da kommst du nicht wieder rein. Und wenn man jetzt vielleicht sogar 5 Jahre raus war, kann man ja froh sein, wenn man noch einen Minijob findet und nicht mehr in die alte Gehaltsstufe zurückkommt. Wie kann man da entgegenwirken?
Also es steht und fällt wirklich mit Leuten, die ein Thema erkennen. Ich glaube, dass es nur geht, indem man die verantwortlichen Führungspositionen sensibilisiert und die das für sich als Thema erkennen. Da verändert sich vielleicht eine Lebensphase, aber die, also mal ehrlich, Mütter in Elternzeit, was die für Kompetenzen lernen in der Zeit. Mir kann doch keiner erzählen, dass du das nicht fürs Arbeitsleben brauchst, zu organisieren, zu priorisieren. Das sind alles Kompetenzen, die du im Arbeitsleben brauchst. Und ich kann nur dazu animieren, in einem Unternehmen eine Atmosphäre unter den Führungskräften und den Schlüsselpositionen zu schaffen, zu kreieren, sie vielleicht manchmal reinzuzwingen und sagen, du nimmst teil, das ist jetzt deine Aufgabe als Führungskraft. Und es gibt eine Reihe, die sich darauf einlassen, die dann versuchen, tatsächlich so einen Einstieg wieder hinterher zu erleichtern, insbesondere ja für Mütter. Und manchmal muss man dann auch Leute, die das nicht wollen, aussortieren.
Ganz klar. Aber das, was du gesagt hast, ist tatsächlich bei einigen, die ich kenne, denen dann gesagt wurde, ja, also du kannst natürlich zu Hause bleiben, das musst du dir halt überlegen, weil wenn du wiederkommst, dann haben wir deine Stelle definitiv vergeben und wir werden schon irgendwas im Unternehmen für dich finden. Das ist ja nicht das, was man will. Man möchte ja gerne wieder dahin zurück und vielleicht auch dann noch wieder weiter hochklettern. Das heißt ja nicht, ich habe jetzt ein Kind gekriegt und damit war es das jetzt, ne? Schade. So. Ja, aber ich weiß nicht, so viele Unternehmen gibt's da wahrscheinlich gar nicht, ne? Das ist schon echt besonders, wenn Sie das so sagen. Also bei dir, Tina, wahrscheinlich auch, ne?
Ja, klar, bei uns war es so, meine Führungskraft, die kam zu mir und die hat gesagt, ich habe jetzt die Pille abgesetzt und möchte gern schwanger werden. Ich will am Ende 2 Kinder, ich möchte mal meinen Job behalten. Und ich so, okay, war das Gespräch vorbei. Also da war es einfach vorbei. Ja. Sie ist auch immer noch da. Sie hat 2 Kinder gekriegt. Das ist alles prima, kein Problem. Und ich werde total entspannt. Also Unternehmen machen nur das, was ihnen gut tut. Punkt. Das heißt, die machen keine große Frauenförderung, wenn sie davon keinen Vorteil haben. Und Denise Heinz hat es ja gerade erzählt. Wir brauchen die Frauen. Also machen wir Frauenförderung. Wir müssen die wieder haben. Und wenn man in einem Job ist, wo jemand sagt, ich möchte nicht, dass du zurückkommst und das ist jetzt total blöd, dass du Elternzeit machst, such dir einen neuen. Man sucht nach Kompetenzen und wenn ein Unternehmen das nicht erkannt hat, dann hat es euch als Mitarbeiter an der Stelle auch nicht verdient und dann würde ich mich aufmachen, zu einem neuen Unternehmen gehen. Wir können sowas übrigens, ich habe 6 Kolleginnen mitgebracht.
Ja, und bevor jetzt gleich nochmal zum Schluss, Sie dann müssen nicht hetzen, ganz gemütlich wieder zur Bahn gehen und sich zum Kröpke zurückfahren lassen, was ja auch bestimmt wieder sehr, sehr schön wird, möchte ich mich noch mal ganz herzlich bedanken für diese ganzen sehr inspirierenden Einblicke, die vielen Geschichten und die lustigen Geschichten, die wir gehört haben. Und jede Dame, die hier bei mir auf der Bühne war, hat ja auch ein bisschen gezeigt, Frauen bewegen im Beruf, in der Kultur und in der Gesellschaft. Und ich glaube, wir nehmen heute Abend alle so ein paar Botschaften mit, die Mut machen, die vor allen Dingen auch richtig Lust machen, wirklich auch Stärke zu zeigen, auch mal zu sagen, ja genau, das habe ich gut gemacht, auch mal vielleicht was Neues auszuprobieren. Und ich hoffe sehr, dass es noch viele Veranstaltungen dieser Art geben wird mit tollen Frauen aus Niedersachsen, die ihre Geschichte erzählen und mit vielen Leuten, die Lust haben, sich diese Geschichten anzuhören. Ich bedanke mich ganz herzlich beim Publikum. Schön, dass Sie da gewesen sind. Es hat uns unglaublich viel Spaß gemacht. Ich kann nur sagen, bleiben Sie bewegt und bewegen Sie auch auf jeden Fall andere und erzählen Sie davon, von diesen Geschichten. Und ich bedanke mich natürlich ganz besonders auch bei meinen Gästen. Ich bedanke mich bei Aida Kirtschi, dass sie hier gewesen ist. Bei Tina Voss bedanke ich mich, bei Niki Friedrichsen bedanke ich mich und bei Denise Hein. Vielen, vielen Dank.